Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Einen wunderschönen 12. Advent, oder was wir hier haben. Schön, schön dich zu sehen. Wir müssen, bevor wir in die ganzen wichtigen Nichtigkeiten aus aller Welt einsteigen, ganz kurz über deinen Shop sprechen.
Wieso? Habe ich wieder was geordert, was keiner will? Oder?
Nein, da verhandle ich gerade. Aber es ist eine große Begeisterung über deinen Made-Button, den wir da eingeführt haben.
Smart Made.
Smart Made, ja, der Smart Made Button. Kriegen ganz, ganz viele Danksagungen von Angehörigen. Ich würde nur denken, also von Verwendern natürlich nicht. Ich glaube, wir sollten da schon noch irgendwas einbauen, dass das irgendwie nur der, also dass das nicht Freunde für einen bestellen dürfen und sagen, hier Opa,
Guck mal da drauf.
Probier mal aus, das ist eine lustige App.
Ja, da habe ich schon was erforscht. Das ist ja jetzt mit Fingerabdruckerkennung.
Das ist gut. Ja, das müssen wir nachreichen. Also so sehr ich das mag, wenn uns dann Freunde in der Fans und Freunde in der Vorweihnachtszeit schreiben, das ist eine so große Erleichterung jetzt, dass Opa diesen Knopf gedrückt hat. Na, das können wir nicht machen. Aber gut, wenn du Fingerabdruck und biometrisch und so dann schon vorgesehen hast, dann können wir das ja nachreichen.
Verbunden mit der digitalen ID und so weiter.
Ja, sehr gut.
Ja, ich habe auch noch was für einen Shop.
Ja, oder was? Nee, sag, was hast du denn? Ich habe auch noch was. Ja.
Ach so, ja, das Maskottchen der letzten 5 Jahre, Kobi, habe ich jetzt wiedergefunden. Ich dachte, wir könnten das auch noch mal so ein bisschen als Trendprodukt platzieren.
Ja.
Wie findest du es?
Finde ich super. Aber können wir das nicht noch irgendwie so mit 2026 so ein Schild
ja,
oder
klar.
Aufkleber im Glassturz oder so? Weil das kommt ja jetzt wieder, Kobi.
Eben.
Also.
Ja, wir sind unserer Zeit halt voraus.
Ja, finde ich gut. Diesmal ist das so unbesiegbar. Letztes Mal hast du das ja besiegt. Wir erinnern uns alle gern. Aber das nächste wirst du nicht besiegen können. Das ist dann.
Ich habe sie selber hergestellt. Das ist wie wenn der Teufel den Gott, lieben Gott fragt, kannst du einen Stein konstruieren, der so schwer ist, dass du ihn nicht mehr hochheben kannst?
Ja.
Und so kann ich ein Virus konstruieren, das so gefährlich ist, dass ich es selber nicht mehr besiegen kann.
Lex Luthor Burchard. Ja. Ja, was ich dich fragen wollte, ich habe das zumindest jetzt, ich verhandle ja über weitere Produkte. Wir müssen ja gucken, wo wir bleiben. Also zum einen habe ich, bin ich da dran, dass ich irgendwie indonesische Zigaretten importiere. Das ist aber schwieriger, als ich dachte. So mit Nelken- und Mentholgeschmack. Ganz fies für Erwachsene, werden auch so beworben dort. Können nur Männer rauchen. Darf man hier aber nicht, weil wir alle geschützt sind vor Menthol und Nelken und Teer. Meine Tochter musste die dann aus dem Zoll befreien und da ist da 12 Stunden im Verhör. Aber bei der Gelegenheit habe ich dann auch vom Zoll erfahren, dass die für unseren Shop noch 17.000 Handys hätten, Smartphones. Ach. Also garantiert Abhörsicher heißt, man kann sie garantiert abhören. Das sind diese hier. Hier, so schön.
Was du eins?
Ja, ich habe schon mal ein Muster mitgenommen. Und diese 17.000 Stück, die könnten wir uns angeboten jetzt für 1.500 pro Stück, dass sie frage, ob wir die nehmen sollten.
Ich finde, das ist ein Schnäppchen. Wir verkaufen die dann für 80 Euro. Dann machen wir ungefähr 70% 20, Gewinn.
2000% Gewinn. Ja, ist ja fast das Doppelte.
Genau.
Nee, weil die haben die noch.
Und das Produkt ist einfach smart. Erklär mal die Features. Aber
ja, die Features, das ist einfach, man muss ja solche Gelegenheiten auch nutzen. Also das Bundesfinanzministerium, dem ja der Zoll angehört oder zugeordnet ist, hatte diese 17.000 Stück bestellt, um abhörsichere Kommunikation zu ermöglichen. Also wie gesagt, abhörsicher heißt dann, alle können es abhören.
Damit die Schmuggler wissen, wo sie hin müssen, wenn der Zoll kommt.
Ja, gemeint war eher so, dass die das nicht mithören können.
Ach so.
Das war aber schon 2021, da gibt es so einen Geheimhaltungsgrad Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch, VSNFD, ich habe mir das gemerkt, dank an den Zoll. Dafür hatten die aber gar keine Genehmigung vom Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, BSI, so dass wir diese Handys nie benutzen konnten, der Zoll. Und schon 2024 weitgehend aussortiert, aber sie haben bis heute keine Genehmigung. Jetzt geben sie es auf. Also die 4 Jahre.
Aber technisch sind die einwandfrei.
Technisch sind die einwandfrei, nur eben nicht zugelassen für irgendwas, wo man nicht möchte, dass jemand anders zuhört. Und da der Bund nun 35 Millionen dafür ausgegeben hat und wir die für nur 28 Millionen kaufen können.
Ja, machen wir doch.
Ist das natürlich eine Win-Win-Situation.
Ja, klar.
Wie du sagst, wenn wir die für 80 Euro dann verkaufen, dann machen wir ja auch unseren Schnitt.
Ja, sicher.
Okay, dann kümmere ich mich.
Und vor allem ist ja Spitzentechnologie, die eben nicht mehr nur diesen funktionellen Eliten zur Verfügung steht, sondern für jedermann. Ich sehe das unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten auch ganz, ganz fruchtbar.
Ja, ich würde dann auch sagen, weil wir uns jetzt so gut verstehen mit dem Zoll hier, also so 10 Stück können wir denen ja vielleicht auch schenken, weil die telefonieren jetzt sowieso wieder auf ihren normalen abhörbaren Telefonen seit 2021.
Ja, nicht, dass sie Ärger bekommen, wenn die zugelassen sind.
Ja, sind ja die jetzigen auch nicht.
Ach so, okay.
Gut, nee, dann
ich habe noch einen Verbrauchertipp auch.
Ja.
Wir sind ja auch ein Verbrauchermagazin, das ist ja inzwischen auch, hatte ich das rumgesprochen. Und ich möchte über die Krise eines Produktes mit dir sprechen. Ich weiß nicht, unter welchem Namen du dieses Produkt kennst. Es gibt in der Vorweihnachtszeit hier im Rheinland so eine Art Gebäck menschenähnlicher Figur unter dem Namen Weckmann. Sagt dir das was, ein Weckmann?
Reinhold Weckmann, den habe ich zur ARD getragen damals. Nee, den kenne ich nicht. Weckmann.
Oder Stutenkerl, kennst du das unter dem Namen?
Das klingt eher nach ab 18.
Nein. Also unsere Zuschauer werden wissen, was das ist. Das ist so ein aus so einem süßlichem Teig geformte Figur, die so zu Nikolaus in die Schuhe gestellt wird. Und die hatte früher mal so eine Gipspfeife. Kennst du das wirklich nicht?
Nee, na doch, eine Gipspfeife habe ich schon mal in irgendeiner Gestalt gesehen, aber das ist, glaube ich, im Norden nicht so verbreitet.
Ach so, hier ist das ziemlich üblich und ich habe das heute, ich habe es gesehen und wollte es meinen Kindern mitbringen und mir ist aufgefallen, der war seltsam nackt. Mhm. Der hatte also keine Gipspfeife und sonst haben die schon mal so einen Lolli und ich habe dann die Frau gefragt, was denn da passiert sei und sie sagt dann, das sei ihnen untersagt worden, dem eine Pfeife zu geben, weil die Kinder zum Rauchen animiert würden. Und auch einen Lolli dürfte der nicht haben, weil das schlecht sei für die Zähne. Und inzwischen ist also diese wunderbare Kulturtradition des Weckmanns mit Pfeife geschliffen worden durch einen hypermoralischen Impetus der Kindesrettung. Mhm.
Naja, in der Pfeife war indonesischer Tabak.
Genau.
Und
aus Menthol, Teer und was war das dritte?
Nelken? Weiß ich nicht. Logi Schmidt. Helmut Schmidt. Weiß ich nicht. Ja, okay. Also der darf jetzt, hat er denn jetzt wenigstens noch Kautabak dabei?
Der hat gar nichts dabei, der arme Kerl. Ich finde das schrecklich, wenn solche Traditionen sich erinnern. Ich frage wirklich jetzt mal in die Runde, in die Kommentare, ist das anderswo auch so? Betrifft das nur das einzelne Unternehmen oder gibt es da irgendwie eine EU-Verordnung oder sonst irgendwas? Mhm. Also mich macht das traurig.
Ja, aber man kann sicherlich noch viel mehr verbieten. Ich habe, wie gesagt, das zum Schutz der Kinder und zu unser aller Schutz, Matthias, müssen wir machen. Dazu ganz kurz die Entwarnung, kommt ja erst demnächst zu uns, ne? Passt da, glaube ich, ganz gut hinein. Der Schutz der australischen Kinder.
Ach so.
Da sind ja die Social Media Zugänge quasi gesperrt worden. Nicht ab 16, sondern bis 16. Da gibt es aber Entwarnung, denn das bedeutet nur, dass man keine Accounts mehr erstellen kann als unter 16-Jähriger. Mhm. Also sich im Grunde nicht mehr mitteilen kann anderen, aber dem hemmungslosen Doomscrolling auch bei YouTube oder sich in Depressionen stürzen, ist natürlich nichts im Wege.
Ja, das heißt, man empfängt, aber man kann nicht senden.
Ja, der Algorithmus funktioniert dann auch nicht mehr ganz so gut. Also wenn du dann dauernd irgendwelche Kettensägen-Massaker guckst, dann kriegst du nicht automatisch die nächsten 20. Aber ich denke, dazu sind die Jugendlichen ja auch talentiert genug.
Nur also auf YouPorn und so kann man noch zugreifen.
Das weiß ich nicht, das musst du mal ausprobieren.
Ich bin da völliger Analphabet in diesen Fragen. Ich höre das nur von meinen Studenten, dass sie das von Freunden wissen, dass das in dem Alter relativ intensiv konsumiert wird.
Mehr merkwürdig, oder? Also
ja.
Versteht ja kein Mensch. Oh Mann.
Ich habe da kein Verständnis für.
Nee, wofür? Für all das?
Für all den ganzen Kram. Warum die Menschen ihr Leben in die Tonne treten für so einen Kram. Aber was heißt denn der Konsequenz? Ist es nur eine symbolische Maßnahme?
Nein, ich glaube, man muss dann nachschärfen. Sie werden das dann auch innerhalb von Tagen werden sie so tun, als hätten sie das jetzt erst verstanden. Es nützt ja am Ende nur was, wenn wir wirklich alle uns dann komplett mit Augenabdruck oder Gesichtsabdruck identifizieren. Und zwar sobald wir den Computer anschalten. Hm. Dann kann man ja auch abgleichen mit dem EID-Ausweispapier und dann wirst du halt freigegeben für auch wahrscheinlich für alles, aber die Jugendlichen werden dann ausgesperrt zu ihrem eigenen Schutz.
Mal ganz abgesehen davon, dass ich das wirklich sinnvoll finde, dass junge Menschen nicht in Social Media unterwegs sind.
Absolut.
Klingt das für mich nach einer Maßnahme, die gar nicht dem Jugendschutz dient, sondern der digitalen Unterwerfung.
Ja, das ist das Einzige, was dahinter steckt. Klar, es ist sinnvoll, dass die Jugendlichen, also ich spreche hier auch mit den hiesigen Jugendlichen darüber gern.
Was sagen die?
Ja, natürlich. Also es ist die Generation, ich habe gestern jetzt, meine Tochter wird mich wieder in den Kopf waschen, wenn ich hier interne Kommunikation preisgebe, aber die auch sagt, diese ganze, die Millenniums oder wie die heißen, die sind wirklich alle verloren. Wir sind ja alte Boomer, Matthias. Wir sind so ein bisschen restgefeit gegen die Gefahren. Wir wissen noch, dass man ein Buch nicht aufwischt, sondern aufschlägt. Und die Generation, die jetzt da an allem anderen verzweifelt, die sind, glaube ich, ganz gut gerüstet. Aber die dazwischen nicht. Hm. Aber natürlich ist es eine gute Idee, die Jugendlichen da. Man kann wie willst du es verbieten? Sollte man das nicht einfach...
Es könnte Aufgabe der Eltern sein.
Die können das ja nicht, weil die selbst komplett süchtig und verstrahlt sind. Mhm. Dann wäre es Aufgabe irgendeiner Bildungseinrichtung.
Meinst du dieses, wie heißt das, Schule?
Ja, da warst du früher Experte oder bist immer noch Experte.
Nee, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich verstehe
das nicht. Ja, du hast doch wie Don Quixote gegen diese Digitalisierung gekämpft.
Ja, klar.
Sonst natürlich ist das dann die Aufgabe der Schule zu sein. Das kommt hier ja nicht rein, das Zeug. So relativ einfach zu lösen.
Passiert zum Teil auch, finde ich gar nicht verkehrt. Dann haben die Kinder wenigstens ein paar Stunden Ruhe vor dem Kram.
Ja. Ja, die Skandinavier machen es ja ausdrücklich so, dass das eben nicht mehr stattfindet. Auch nicht.
Karolinska-Institut empfiehlt überraschenderweise sogar die Nutzung von Büchern als pädagogisches Lehrmittel.
Mhm. Man kann sogar was an der Tafel schreiben. Irre, oder?
Jetzt hör aber auf.
Ja, ehrlich, kann man. So mit der Hand und dann wieder wegwischen und so. Mhm. Gut. Was haben wir denn noch? Hast du noch was auf dem Zettel für die Vorbereitung?
Ich meine, ich habe früher Tafeldiving gemacht. Kennst du das?
Tafeldiving?
Ich habe früher Tafelbilder an der Uni gemacht und war zu faul, mir die abzuschreiben. Dann bin ich mit meinem schwarzen Pullover so mit dem Bauch an die Tafel gesprungen und hatte dann eine Kopie des Tafelbildes auf meinem Pulli. Fand die Stände immer geil. Mache ich inzwischen nicht mehr.
Ach, das hast du als vortragender Doktor gemacht?
Als Dozent, ja klar.
Sehr stark. Dachte als
ja, damals gab es noch den Fotokopierer. Kennst du noch die Matrize?
Ja.
Wenn wir eine Technikgeschichte hier aufmachen, da musste man so eine doppelte Folie beschreiben und dann klebte so ein rotes Zeug irgendwie negativ hinten an dem Blatt und man musste das über so ein alkoholgetränktes Rotationsding klemmen und dann kamen dabei so wohlriechende Blätter raus, an denen die Kinder geschnüffelt haben und alle high waren im Deutschunterricht, oder?
Ja. Also das, ich dachte, die angefertigt haben, die hatten am meisten von dem Alkohol, oder?
Die haben immer ein Schlückchen genommen, um ohne das, was dazu steht.
Das kennen die jungen Leute nicht. Aber wir haben ja keine jungen Zuschauer zum Glück. Also
eben, Gott sei Dank.
Die Eltern erinnern sich gern und wir werden dann uns unterm Weihnachtsbaum bei Glühwein und Matrizen treffen.
Ja.
So, zu den ganz vielen ernsten Themen. Was haben wir denn noch? Ich habe noch mindestens zwei Fragen an dich.
Ich weiß nicht, wollen wir schon über unsere ehemalige Kanzlerin sprechen? Oder ist dir das zu früh, weil der widerfahren ja Ehrungen?
Ja.
Keine Sorge, ich werde dir auch das Sortiment unseres Shops daraufhin nicht verändern und irgendwelche Devotionalien von Merkel wieder ins Programm nehmen, die ja etwas anstößig empfunden wurden. Das werde ich nicht tun. Mhm. Aber sie bekommt die Staufer-Medaille und hat ja überraschend ehrlich gesagt, dass mit der Pandemie schon ein Stresstest für die Demokratur gewesen sei. Weil man ja zum Wohle der Menschheit einen flexibleren Umgang mit den Grundrechten hätte üben müssen.
Hat sie?
Weiß nicht, hat sie gesagt, ja.
Also flexibler im Sinne, man hätte den Rest behalten können in der Zeit, oder was meinen Sie?
Nein, sie meint, es war erforderlich, Grundrechtseinschränkungen vorzunehmen, um das Leben zu retten.
Ja, kann man dann ja auch dabei bleiben. Aber ich habe das hier irgendwo auch gesehen, ja. Der Herr Kretschmann hat sie geehrt, ne?
Genau, und die Staufer-Medaille.
Und Frau Drosten und Herr Brinkmann waren da und haben geklatscht, aber die Haltung ist schon, Zitat Merkel, habe ich hier aufgeschrieben, bis heute ist nicht ausreichend klar, was wir für ein Glück hatten. Also, dass wir uns so verhalten haben, wie wir uns verhalten haben, inklusive Grundrechtseinschränkungen, aber auch mit dem... Ja, dank der Impfstoffe, der Masken und der Lockdowns sind wir so gut durch diese Zeit gekommen.
Das klingt ein bisschen, als würde sie Dankbarkeit des Volkes vermissen.
Meinst du, nee, sie hätte sie auch
bekommen. Nee, wenn sie sagt, das war alles richtig und...
Sie hat die stellvertretend die Medaille für all die Millionen Deutschen entgegengenommen, die so viel geleistet haben, um die Pandemie zu bewältigen. Naja, zum Glück ist dann diese ganze Ordenflut ganz generell immer so ein Zeichen für die letzten Zuckungen von Zentralkomitees. Also so ist es auch.
Ich musste aber, wenn ich für Orden höre, muss ich immer an die Erschießung von Ceausescu denken. Ich weiß nicht warum.
Warum? Hat der sich noch in Ordnung gehängt?
Nee. Ich weiß nicht. Er hatte die Hoffnung vielleicht, dass die Kugel dann am Orden abprallt.
Noch nicht so ganz geklappt.
Hat nicht geklappt. Aber kennst du warst du mal in diesem hohen Stauferschloss? Da war ich als Kind. Ich weiß nicht, welcher Staufer das war, der dann, da ist so eine Tabaksdose ausgestellt, auf der eine Kugel liegt. Das heißt, dem ist das Leben gerettet worden, weil er halt die Tabaksdose hier im Futteral hängen hatte und das Herz nicht beschädigt wurde, sondern nur die Tabakdose ihm das Leben gerettet hat. Insofern können Orden auch Leben retten.
Ach so, du meinst, wenn sie sich jetzt jeder 340 Orden umhängen, dann steigen die Chancen, dass die Kugel sie nicht trifft. Naja.
Man weiß es nicht.
Vielleicht gibt es ja auch einen ordenförmigen Ganzkörperanzug für die. Wolltest du denn dann noch weiter über die Frau Merkel-Preise oder wolltest du über die Pandemie mit mir sprechen? Oder ich habe ja nur so diesen ganzen heiteren Kram.
Ja, dann lass uns doch ein bisschen Kleinkram machen.
Ein bisschen Kleinkram. Also ich habe mich gefreut. Das mache ich aber jetzt kurz und auch nur für dich. So, als Quizfrage, woran ist die DDR gescheitert, Matthias?
An ihrem politischen Programm.
Nein, die DDR hatte keine TV-Serie über die Stasi. Und so, und das haben wir jetzt erkannt. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil kennst du Florence Gaub? Kennst du
die? Nein.
Florence Gaub ist Zukunftsforscherin. Für mich fast noch attraktiver als Alena, von der ich ein bisschen enttäuscht bin. Ich muss mich da mal umorientieren, glaube ich, in meiner Verehrung. Und Florence hat genau das gesagt bei einem Symposium des Verfassungsschutzes, dass wir das brauchen. Sie hat gesagt, es gibt keine gute Serie über den Verfassungsschutz und auch keine über den BND. Das sollte man jetzt mal machen. Also für öffentlich-rechtliche Sender. Wir haben ja nun mal das Lagerfeuer Tatort, wie du weißt, das Einzige, was die Deutschen immer gucken. Wir haben 1700 verschiedene Kommissare da. Und da fehlt natürlich dieses Bild im Programm.
Stimmt. Ich meine, jede Institution, die was auf sich hält, die hat eine schöne Fernsehserie.
Genau.
Der Verfassungsschutz ist ja, sagen wir, in seinem Image ein bisschen ambivalent. Und wenn man das korrigieren könnte durch so eine Serie, wäre das natürlich, aber auch mal zu zeigen, wie schwer die es haben und was die alles leisten.
Ja, und wenn du dir vorstellst, dann spielt also Heino Ferch, spielt dann den Haldenwang oder den Chef vom Verfassungsschutz. Und bestimmt finden wir auch einen Platz für Schweighöfer oder so mit. Ist ja
wie
auch
könnte
nur ein
denn der
Mensch,
Plot sein?
Weiß ich nicht, der kann ja dann irgendeinen Herrn Lübcke oder so beschützen sollen und macht das dann nicht oder so. Also da gibt es ja reichlich interessante Szenarien.
Und ja, oder was ich mir vorstellen könnte, es gibt da so eine hochvitale Gruppe von Corona-Kritikern, die sich inspiriert durch QAnon-Informationen zusammentun und den Bundestag stürmen wollen und alles erschießen wollen und so ein... Ein Prinz in seinen frischesten Lebensjahren, nennen wir ihn Prinz Schweinsteiger. Und die entlarven die dann und bringen vor Gericht, indem sie sozusagen den schlimmsten Putsch in der Geschichte der deutschen Terrorbekämpfung verhindern. Das wäre auch geil.
Ja, das wäre toll. Das wäre aber schon eigentlich eine erste Staffel. Also während die Fernsehzuschauer möchten ja die immer so abgeschlossene Fälle von anderthalb Stunden oder 45 Minuten. Aber wir werden da schon im Öffentlich-Rechtlichen bleiben müssen. Aber ich werde Du hast ja auch damals den Maskottchenmörder oder was hast du entwickelt für RTL?
Ja, ja.
Ja, ja. Und ich habe ja auch noch so 2, 3 Ideen. Ich werde mich da mal, melden.
Ich finde, wenn jemand da was schreiben sollte, wärst du das. Du hast auch den letzten Bullen gemacht, oder?
Ja, aber das, ich würde mich da einfach nur anbieten. Und beim Verfassungsschutz kann man sich ja auch mal freiwillig melden und die Unterlagen einreichen, alle, die ich über mich habe. Vielleicht kann ich da ja mitmachen.
Ich würde es dir von Herzen gönnen. Das ist bestimmt gut bezahlt.
Weißt du, das muss ich mal wirklich sagen, mir ist letzte Woche nochmal aufgefallen, da gibt es so viel Missverständnis. Und wir sind ja auch ein Aufklärungsmagazin, oder? Oder?
Also ich. Absolut.
Dieses, dass immer noch Leute gibt, und ich dachte, das kann eigentlich gar nicht sein, also dass diese, was eigentlich eine Verfassung sein soll und was ein Verfassungsschutz sein soll, ich glaube, das ist immer noch nicht richtig angekommen.
Ja, vielleicht weiß ich es selbst auch nicht genau, klär mich bitte auf. Was ist der Sinn eines Inlandsgeheimdienstes?
Also die Verfassung schützt den Staat und die Politik vor dem Bürger.
Ja.
So, und das, wenn irgendjemand versucht, in dieser Verfassungsordnung etwas zu ändern, das kann nur ein Bürger sein, dann wird der Bürger vom Staat und von der Politik verfolgt.
Hatte ich immer anders verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, ist aber falsch. Also das ist irgendwie.
Soll ich dir mal sagen, wie ich das bisher immer dachte?
Nachdem ich dich schon aufgeklärt, mach mal.
Nee, man muss ja auch eingestehen, wenn man mal falsch lag. Und das würde ich gerne, meine Verfehlung hier öffentlich auch darbieten wollen. Mhm. Also ich dachte immer, der Staat hat das Gewaltmonopol, oder?
Mhm.
Und damit er mit diesem Gewaltmonopol nicht unverantwortlich umgeht, sind in der Verfassung Grundrechte garantiert, die als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Übergriff des Staates dienen. Mhm. Nicht?
Ja, mach mal weiter. Das ist ja schön, wenn du Asche über.
Und die Verfassung konserviert nicht nur einen bestimmten politischen Status quo, sondern sie enthält auch die Optionen zur Änderung eines Status quo durch das demokratisch-rechtsstaatliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, die ja gerade auf dem Wege der verfassungsmäßigen Perspektiven Einfluss nehmen können auf das politische Geschehen. Die dürfen zum Beispiel wählen und die Regierung verändern, die dürfen Parteien gründen, die dürfen sich öffentlich versammeln. Und damit ist nicht nur ein Status quo konserviert, sondern auch die Dynamik der politischen Entwicklung garantiert. Und was die Verfassung tut, ist, sie weist Zuständigkeiten zu von Leuten, die das Recht haben, Einfluss zu nehmen, nämlich dem Bürger, von dem ja alle Staatsgewalt ausgeht, und den verschiedenen rechtsstaatlichen Institutionen. Und sie weist zurück, dass zum Beispiel verfassungsfremde Akteure wie etwa transnationale Organisationen oder irgendwelche philanthropischen Impfbefürworter Politik machen, weil die ja haben ja kein verfassungsmäßiges Mandat. Das war meine naive Vorstellung bisher. Mhm. Und der Verfassungsschutz sorgt dafür, dass genau das gewährleistet bleibt und kontrolliert die Regierung und die fremden Akteure.
Ja, das hast du jetzt aber sehr schön Asche über dein Haupt gestreut in großen Mengen, weil du ja siehst und verstehst, dass es so nicht ist. Also man kann auch an
oder nicht sein soll.
Nein, deswegen sagte ich ja gerade, man muss sich da klar machen, wozu ein Verfassungsschutz, ein Verfassungsgericht und überhaupt, was so eine Verfassung ist. Und die ist eben nicht in Stein gemeißelt oder sonst irgendwas, sondern ist den Politikern und dem Staat übergeben zur freien Verfügung.
Ach so.
Natürlich zum Schutz des Bürgers. Und das siehst du aber an vielen Stellen, weshalb du dich so geirrt hast, also du hattest auch den Begriff der Rechtsstaatlichkeit und
ja.
Muss man ja auch vieles drüber wissen. Sonst kommst du mir gleich noch mit Gewaltenteilung oder so Dingen.
Ja.
Also man ist da, muss sich ja nichts vormachen, wenn der Europäische Gerichtshof uns Deutsche besonders lobt und uns kein Recht zuweist, überhaupt internationale Haftbefehle auszustellen, weil wir keinerlei Trennung von Politik, Staat und Rechtssystem haben.
Also du meinst beispielsweise die Abhängigkeit der Staatsanwälte vom.
So, also dass wir hier zum Glück eine andere Situation haben als in anderen anders verfassten Ländern und dass hier die Politik völlig ungestraft uns schützen darf vor allem.
Und sich selbst auch vor uns.
Ja, natürlich. Also, wie könnten wir was dagegen haben? Aber schön, dass wir das nochmal klargestellt haben, wie du.
Also ich bitte vielmals um Verzeihung, wenn das jetzt irgendwie rüberkommen würde. Ich revidiere natürlich meine Meinung sofort und schwöre dem ab, was ich bisher dachte. ich würde auch sagen, ich konnte gar nichts dafür, das zu glauben, weil das hat man mir fälschlicherweise in der Schule beigebracht, dass das so sei. Mhm. Also ich selbst, wenn ich ein bisschen nachgedacht hätte, hätte das natürlich sofort so beschrieben, wie du es meinst.
Ja.
Naja, ich armes, elendes Demokratenschwein, bitte um Verzeihung.
Ja, das waren aber alles, du weißt, ist ja auch nicht nur deine Schuld. Damals in der Schule, als wir da waren, da wurden ja auch noch viele Falsch- und Fehlinformationen gelehrt. Das ist ja inzwischen zum Glück korrigiert.
Ja, aber dann ist deine Serie doch wirklich überfällig.
Also ja, das, ja, ja, ja.
Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der das so falsch gesehen hat bisher.
Nein, deswegen bin ich ja so begeistert von dem Vorschlag von Florence und werde mich da sicherlich...
Sieht wirklich gut aus.
Ja, auch das. Ja, ja. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Sie ist ja dann nur die Inspiration und die Muse und was nicht. Weil wir machen da jetzt schöne Serien draus. Mhm. 3 bis 12. Und dann können wir ja im nächsten Schritt auch gucken, ob man nicht auch neben den Verfassungsschützern auch historisch da vielleicht nochmal ein paar Serien machen könnte, in denen die den Staat schützen, endlich mal so gut und korrekt dargestellt werden.
Du meinst die Vorgängerorganisation des Verfassungsschutzes?
Auch, ja, die auch den Staat so schön beschützt haben. Mhm. Da freue ich mich. Wir mögen ja auch historische Serien. So, jetzt habe ich noch ein Quiz und dann kannst du den Rest der Sendung
machen. Ich habe auch noch eine Frage, aber mach du mal den Quiz.
Nee, mach du mal.
Nein, nein.
Doch, ich gehe raus. Nee,
weil das passt ja ganz gut nochmal. Wir äußern uns ja in vielen Bereichen, in denen wir uns nur so halb auskennen. Das betrifft Ökonomie, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Du hast ja immer ein abgeschlossenes BWL-Studium.
Ja.
Dann äußern wir uns in der Energiepolitik, wovon ich keine Ahnung habe. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine seltsame Nachricht untergekommen, nämlich, genießen wir erstmal, während der Weckmann ja amputiert ist um seine Rauchgelegenheit, ist der Sven ja noch mit der Zigarette bewaffnet.
Genau, ich gehe mit schlechtem Beispiel voran. Ja.
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 Kinder raucht mehr. Das ist total gesund. Atmet bitte alles ein und nicht nur puffen, sondern wirklich auf Lunge und seht dazu, dass ihr eure Freunde auch damit droht, dass sie nicht mehr eure Freunde sind, wenn sie nicht mit euch rauchen. Mhm.
Ja, so habe ich das auch gemacht. Deswegen habe ich keine Freunde.
Was sag mal. Sagen?
Ja.
Ja, ich will. Danke, dass ich dein Freund sein darf, obwohl ich nicht Raucher bin. Mhm. Sag mal, ich habe gehört, da ist eine Pipeline jetzt zerstört worden in der Uckermark. Im Vorgarten von Frau Merkels Elternhaus, glaube ich, oder?
Habe ich in der Ukraine oder in der Uckermark?
Nee. Ich weiß es nicht. Was ist denn das für eine Ölpipeline? Ist das irgendwie Nord Stream 3 oder woher kommt das Öl? Kommt das aus Katar und geht dann nach Berlin oder was ist das für eine Pipeline? Warum?
Du überfragst mich gerade, bin ich irgendwie...
Du bist doch der Experte in LNG und so.
Ja, aber ich weiß doch nicht jede einzelne Pipeline. Wie heißt die denn? Nicht Turkstream, sondern Uckstream, oder?
Ich habe doch keine Ahnung. Weißt du auch nicht, oder was?
Nee, weiß ich auch nicht. Wo läuft die, von wo nach wo verläuft die? Weißt du nicht?
Ja, weiß ich doch nicht, durch die Uckermark.
Vielleicht läuft die nur im Vorgarten von Frau Merkel. Läuft denn da Öl raus?
Ach so, ja, das sind 3 Fußballfelder, die so groß sind wie das Saarland, sind jetzt versorgt, aber es ist nicht ins Grundwasser gekommen.
Wieso läuft da überhaupt noch was durch? Das wäre ja die Frage, egal woher das kommt. Wir
also ich habe in dem Verdacht, dass es sich um russisches Öl handelt.
Wäre ja naheliegend. Ich weiß zwar nicht genau, wo die Uckermark ist, aber wahrscheinlich irgendwo in Deutschland.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Das müssen wir mal recherchieren, Matthias. Dass das jetzt wirklich Katari-Öl ist.
Also jedenfalls, wir waren es nicht. Bei uns ist nur Gas in der Pipeline.
Ja. Nee, ich fahre das auch nicht. Meine Pellets müssen nicht durch eine Pipeline und Fernwärme auch nicht, glaube ich.
Aber jetzt freue ich mich auf deinen Quiz.
Mein Quiz, ja, ich wollte dich, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, ich stelle die trotzdem, wo wir schon mal so öffentlich zusammensitzen. Wann hast du eigentlich angefangen, dich nützlich zu machen für die Gemeinschaft?
Also mit 3 Jahren, als ich mit meiner Mama in den Kohlenkeller gekochen bin, um sie hier reinzulassen.
Ach so.
Gut, ansonsten habe ich auch mal brav abgespült.
Ja, aber das war ja nur so im kleinen Kreis. Ich meine jetzt also, wir diskutieren ja über die Rente, wie du weißt, so mit allen mit harten Bandagen. Und die Frage, die sich jetzt so gerade Akademikern stellt oder die wir denen stellen müssen, ist, seit wann macht ihr euch denn überhaupt nützlich für die Gemeinschaft und wann erreicht ihr denn das Renteneintrittsalter, das zukünftige? Deswegen wäre die Frage an dich, Wann warst du denn fertig mit deinem Studium? Wirst du demnächst sowieso von den Behörden gefragt, wenn sie es nicht wissen.
Ich glaube, so mit 27 hatte ich zumindest erstmal mein erstes Staatsexamen.
Okay.
Dann promoviert war ich mit 30, 31.
Okay, aber fürs
Promo. Hatte dann auch schon eine Assistentenstelle. Also ich würde sagen, so mit 27 habe ich der Gemeinschaft etwas zurückgegeben von dem, was sie mir geschenkt hat, indem ich mich bilden durfte.
Okay, das geht dann ja noch, weil wir dann jetzt sicherlich auf mindestens 45 Jahre Einzahlung bestehen müssen, bevor man dann einen Rentenanspruch hat demnächst. Das wäre dann bei dir 72, ne?
Also wo das ist du ja dann, schon noch eine Weile.
Ja, nun, das ist ja der Vorschlag von Bärbel, die wir letztes Mal schon so gelobt haben. Und ich wollte es nochmal mit dir abklopfen. Also da musst du ja doch noch ein bisschen durchhalten. Ich bin da ja fein raus, ich kriege ja eh keine Rente. Aber alle anderen frage ich jetzt natürlich, ob sie denn auch so schlau waren, mit 16 Realschulabschluss von der Schule abzugehen, eine Lehre zu machen und dann sich nützlich zu machen. Weil die werden ja auch in Zukunft weiter dann mit 63, 64 in Rente gehen dürfen. Du bist dann halt erst 8 Jahre später dran. Das ist der Vorschlag.
Fand ich erstmal gar nicht so unfair, die Idee, weil die akademische Tätigkeit auch eine körperlich nicht so anspruchsvolle ist. Aber du hast ein gutes Argument gebracht in unserem Vorgespräch, wo du gesagt hast, man hätte ja auch höhere Einzahlungen vorgenommen, wenn man über einen akademischen Beruf.
Ja, einmal das.
Beschäftigt ist.
Ja, offen gestanden, das habe ich dann auch von meinem leistungsorientierten Vater gelernt, schon damals, dass man sagt, na gut, ihr Studierenden, du und ich, ihr verzichtet ja auch dann eine ganze Weile auf Einkommen, dass der Lehrling dann mit 19 schon hat, der hat dann schon mit 30 sein Haus und wir sind gerade fertig mit dem Studieren. Und wir zahlen dann auch wesentlich mehr ein in sämtliche Sozial- und sonst was Kassen, weil unser Einkommen entsprechend ein bisschen höher ist und auch sein muss nach einer langen Ausbildung, in der wir nichts verdienen können. Fand ich ein ganz gutes Argument.
Stimmt. Wäre ich jetzt beinahe wieder drauf reingefallen, weil die Bärbel, die ist ja, hat ja so eine rhetorische Charismatik, dass man ihr ja kaum zu widersprechen wagt oder auch gar nicht auf die Idee kommt. Wie sieht das denn bei der aus? Wie lange hat die denn studiert?
Ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen wollte ich dich ja auch das noch fragen. Also einfach nur so Fantasie, als Fantasiemodell. Wenn du dir jetzt vorstellst, auch wenn es schwer ist, du hättest nur einen Hauptschulabschluss. Also du wärst...
Ist nichts Ehrenrühriges.
Nein, gar nicht. Aber und wenn du dir vorstellst, dann ist man, glaube ich, so mit 15 fertig, ne? Oder 15?
Keine Ahnung.
16?
16.
Nee, 16 ist Realschule, oder? Na gut, sagen wir mal 15, 16 bist du fertig. Und wenn du dir vorstellst, dann hast du dich noch bei 850 Firmen beworben, um in deinem Lieblingsberuf, der gar nicht so anspruchsvoll ist, irgendwie eine Lehre machen zu dürfen.
Als Zerspaner zum Beispiel.
Als Zerspaner, was auch immer das sein mag. Oder als
ich weiß es auch nicht, aber eine Kollegin von mir ist Berufsschullehrerin und die bildet Zerspaner aus. Also, den gibt man so einen großen Holzblock und sagt, guck mal, mach daraus mal Späne. Nein, das ist auch eine ganz qualifizierte Tätigkeit, glaube ich, in der Materialverarbeitung. Ich weiß nicht, was das ist und ich schäme mich ein bisschen dafür.
Na gut, also nehmen wir mal.
Aber stellen wir uns vor, ich wäre Zerspaner geworden.
Nein, Zerspaner oder du hättest dich irgendwie berufen gefühlt als technischer Zeichner. Du schreibst 850 Bewerbungen, keiner möchte dich haben, weil niemand dich für ausreichend qualifiziert hält und sagt, du kannst das nicht und du hast nur einen Hauptschulabschluss. So, was bleibt dir dann anders übrig als, was machst du dann mit 20 enttäuscht? Du gehst in die Politik.
Ach so.
Und machst nebenher noch Karriere in der Verwaltung. Also Zettel sortieren und andere Leute irgendwo auf links oder rechts oder überholen. Wenn du dir jetzt vorstellst, dieser Matthias, den wir uns gerade ausgedacht haben, kommt dann im Alter von, sagen wir mal so 50, Mitte 50, gibt ihm jemand den Schlüssel in die Hand, um die gesamte Arbeits- und Sozialpolitik und die Regelung von Renten und Bürgergeld darüber zu bestimmen, wer was bekommt.
Oh, das wäre eine tolle Gelegenheit, ein bisschen Genugtuung zu gewinnen gegenüber den Leuten, die mich mein Leben lang benachteiligt haben.
Ja, macht so den Eindruck, oder? Wir wären nicht frei, du und ich, bei einer solchen Biografie,
Von Ressentiments, meinst du?
Ja, von einem gewissen Gestaltungswillen in dem Moment.
Ach so.
Das fand ich ganz interessant. Also ich finde,
aber das war jetzt ein rein fiktives Beispiel, das hat mit Frau Baas jetzt nichts zu tun.
Naja, insofern schon, als sie einen Hauptschulabschluss hat und keiner ihre Bewerbung angenommen hat, sie dann mit 20 in die Politik gegangen ist und jetzt am Ziel ist und die Regeln macht. Also deswegen hat sie den Arbeitgeber.
Aber es ist eine herrliche Aufstiegsbiografie, die den sozialen Traum der Sozialdemokratie Fleisch werden lässt?
Absolut. Vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil wir hatten ja letzte Woche schon erwähnt, wenn man dann sagt, jetzt, für mich ist das dann durchaus schlüssig, dass man in einer solchen Situation den Arbeitgebern an sich, die einem keine Arbeit geben wollten, den Kampf ansagt und dann alle anderen, die gelacht haben, die mit Abitur, Studium, Doktortiteln, denen sagt, ihr kriegt keine Rente. Finde ich schon schlüssig.
Und die also auch das fahrende Stöffchen neidet, mit dem die da sitzen, ne?
Ja, das auch.
Hat sie auch kritisiert, die Maßanzüge.
Ja, und die Bequemsessel. Mal schauen, wie das ausgeht. Ich finde das.
Bedeutet das für uns?
Für uns beide?
Für Deutschland?
Auch für uns beide bedeutet es, wir kriegen keine Rente, aber das macht ja nichts.
Ach so, nee, finde ich auch nicht so wichtig.
Nee, oder?
Nee.
Was das für Deutschland bedeutet?
Ja, dass unser Schiff in guten Händen ist und dass die Frau am Ruder uns durch das wilde Meer der sozialen Verwerfungen mit sicherer Hand leitet.
Ja.
Helmut Schmidt.
Helmut Schmidt war die Frau, die uns mit sicherer Hand durch die Sozialverwerfung leitet.
Ja klar, der hatte doch mal diese komische Mütze da auf, diese nautische.
Du, ich sehe das mit einer gewissen Entfernung natürlich, wie gesagt, weil es mich nicht betrifft. Ich kriege sowieso nichts und ich habe ja auch nur irgendwie Steuern gezahlt. Weißt du, das ist eine andere Kasse.
Das haben wir letztes Mal ja ausführlich erörtert, dass der Beitragszahler und der Steuerzahler sind ja zwei ganz verschiedene soziale Gruppen.
Genau, genau. Und wer nicht in diesem die Beiträge nicht einzahlt, also ich musste dann für die anderen das alles bezahlen, aber ich krieg nichts. Aber das passt schon. Also ich will das nochmal mit den Klammern sprechen, weil ich darauf nicht so richtig vorbereitet bin, Matthias. Aber ich habe auch letzte Woche die Diskussion zwischen Frau Baas und Frau Reiche. Ich kann da nur den Kopf schütteln über diesen, wer ist das jetzt, Grundsicherung? Statt Hartz IV.
Ich bin auf die Sprünge, ich habe die Diskussion nicht verfolgt.
Naja, statt Hartz IV und dann hieß es Bürgergeld, jetzt heißt es demnächst Grundsicherung. Und weil wir ja alle den Gürtel enger schnallen müssen um unseren Hals, darf man da jetzt ja dann auch wie früher nicht irgendwie Arbeit verweigern und muss das dann machen. Und wir reden hier von Menschen, denen es wirklich nicht gut geht. Wir reden nicht von Drückeberger Kolonnen. Da hat ja die Frau Baas auch eine sehr schöne Idee, nach 3 Einladungen einen schlecht bezahlten Job im Tierkörperverwertungsanstalt anzunehmen. Wenn man das nicht macht, kriegt man ja gar kein Geld mehr. Und nach der 4. Einladung kriegt man auch die Miete nicht mehr bezahlt, sitzt also auf der Straße. Ich finde das eine so grauenhafte Perspektive.
Nach der 5. gibt es den B&B-Knopf.
Nein, aber die haben ja zwischendurch wie immer, weil der Staat ist ja eigentlich inzwischen alles, haben sie ja eine zusätzliche Ebene eingebaut, dass wir ca. 8 Millionen Beamte einstellen, die nach dem 3. Versuch mal bei dem Grundsicherungs Pseudo-Betrüger anklopfen und ihn fragen, ob er denn wirklich nicht aufstehen kann.
Ja, das erinnert mich an die Corona-Zeit, wo wir gezeigt haben, dass Wertorientierung ökonomische Prinzipien außer Kraft setzt. Mein Prinzip wäre, jeder Drückeberger ist einer zu viel.
Ja, und du hast letztes Mal ein so schönes Loblied auf die Ordnungsämter gesungen.
Ja. Ach, immer, das wäre doch eine wunderbare Aufgabe für die.
Ja, da kann man aber sicherlich aufstocken, oder?
Ja.
Und es wird dann auch, sie werden auch wieder endlich bedeutender, weil sie ja da tatsächlich entscheiden über Leben und
Was
Tod.
Was wäre denn, wenn man die Drückeberger räumlich konzentrieren würde und dort mit Arbeit versorgen würde in lagerähnlichen Einrichtungen?
Diesen Gedanken möchtest du nicht weiter ausführen.
Ich finde es immer toll, wenn Gesellschaften ihr wahres Gesicht zeigen im Umgang mit den Schwächsten, die ihnen anvertraut sind. Finde ich toll.
Ja.
Finde ich ganz toll.
Auch immer eine gute Strategie, wenn man von anderen Dingen ablenken möchte.
Ja.
Du wolltest mit mir über Gesundheit sprechen. Ich werde jetzt.
Ich wollte dir was erzählen von meiner Mama, wenn ich das darf.
Ja, das sollst du.
Meine Mama ist krank, die hat eine Hüftarthrose und trägt tapfer ihre Schmerzen, ist noch in der Diagnostik, wird möglicherweise operiert werden müssen, will ich jetzt gar nicht im Detail entfalten, hat aber gewaltige Schmerzen und ist daraufhin mitten in der Nacht, weil sie nicht mehr konnte, ist sie mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, weil sie hoffte, dass man dort mittels Schmerzmittel, die ihr privat nicht zur Verfügung stellen, ihr zumindest den Schmerz nehmen kann. Mhm. Und wie das so ist, wenn man in so ein Krankenhaus geht, das macht man ja in der Regel nicht zum Vergnügen und ist meistens auch nicht so ganz souverän der Lage. Das heißt, sie hatte Angst, sie hat sich hilflos gefühlt und ausgeliefert und hatte gehofft, dass sie jetzt Linderung, Heilung, na nicht unbedingt, aber doch zumindest menschlichen Empfang und wohlwollende Begegnungen erfährt. Was wir beide wissen, dass Krankenhäuser nicht der richtige Ort für diese Erwartung sind, wobei ich auch meine Mutter jetzt nicht übel nehme, dass sie sowas erwartet. Was passiert ist, dass man sie sehr abschätzig behandelt hat, weil es mitten in der Nacht war und weil sie so schmerzempfindlich war, musste sie, weil sie sonst umgefallen wäre, einen Arzt berühren, damit sie sich aufrecht halten konnte. Der hat sie total angeschnauzt. Also das machen sie aber nicht nochmal. Mhm. Und dann sollte sie sich hinlegen und konnte aber nicht aus eigener Kraft auf die Liege. Und dann musste man sie anfassen und man hat sie jedenfalls ziemlich abschätzig behandelt, wie ein widerspenstiges Stück Fleisch, das sich nicht weigert, sich in die richtige Form zu bringen, damit man dem Körper durch Folter ein Geständnis abpressen kann. Das heißt, also bei dem bildgebenden Verfahren war es etwas umständlicher, weil sie einfach aufgrund ihres hohen Schmerzpegels, der auch nicht gelindert wurde, gerade nicht mitmachen konnte. Das hat sie heldenhaft ertragen. Sie fand es nicht schön, aber sie hat gedacht, na gut, die haben vielleicht schlecht geschlafen oder ich komme jetzt auch in der Nacht, das muss ich halt in Kauf nehmen. Bis sie dann eine Rechnung bekam, wo ein erhöhter Faktor veranschlagt wurde, auf dem nämlich als Begründung dann stand, bei den Privatrechnungen steht dann immer, was gemacht wird und warum. Die Patientin sei nicht kooperativ gewesen, deshalb müsse man mehr abrechnen. Was meine Mutter als absolut kränkend und verletzend erlebt hat, ich empöre mich da jetzt auch absolut nochmal drüber, weil natürlich es nicht in ihren Willen gestellt war, ob sie mitmacht, sondern in ihr Können aufgrund ihrer Schmerz. Situation konnte sie einfach nicht. Sie hätte gerne gemacht. Sie ist eine liebenswürdige Person, die sich sehr zurücknimmt, um zum Gelingen von Situationen was beizutragen. Und ich finde halt, zum Gelingen einer medizinischen Situation muss nicht der Patient beitragen, sondern das wäre für mich in die Verantwortung des medizinischen Personals gelegt. Daraufhin habe ich versucht, mich mit dieser Institution ins Benehmen zu setzen, um eine mögliche Korrektur dieser Rechnung zu veranlassen, aber auch um die Rehabilitation meiner Mutter zu verlangen. Was relativ schwierig war, weil sich nämlich herausstellte, dass das Haus, in dem das passiert ist, gar nicht der verantwortliche Rechnungssteller ist, sondern die Radiologie, in der das passiert hat, ist ein Subunternehmer, der dem Krankenhaus angegliedert ist, sodass ich mich an den wenden musste. Ich habe also 3 Tage lang vertelefoniert, um rauszukriegen, wer überhaupt zuständig ist. Mhm. Man kennt das ja, es ist immer keiner zuständig, bis dann eine zuständige Person identifiziert war, die dann aber sagte, sie sehe keine Notwendigkeit, sich mit mir zu unterhalten.
Oh. Okay.
Was dann selbst die Sprechstundenhilfe dieses Unternehmens oder dieser Einrichtung schockiert hat, woraufhin die mir die Nummer der Qualitätsmanagementabteilung gegeben hat, woraufhin ich dann dort angerufen habe und den Fall nochmal geschildert. Und ich habe inzwischen 3 Punkte, nämlich erstens Umgang mit meiner Mutter, zweitens Rechnung und drittens der Umgang mit der Beschwerde. Die Geschichte bleibt offen. Was ich damit sagen möchte, ist, dieses System hat einige Schattenseiten, die im zwischenmenschlichen Bereich liegen, aber auch nochmal ein grundsätzliches Problem in der Aufklärung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Nämlich der Effekt ist es, wer ist für sowas verantwortlich? Niemand. Keiner. Mhm. Und das bringt mich jetzt wiederum zu einer grundsätzlichen Frage, wenn es darum geht, nämlich solche etwas, das war jetzt sozusagen privat, also vielleicht nochmal generell, ich möchte das nicht verallgemeinern, das war jetzt ein Einzelfall. Meine Mutter hat halt Pech gehabt, da ist einiges schiefgelaufen. Ansonsten kann man ja auch durchaus positive Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem machen. Bitte jetzt soll sich niemand auf die Füße getreten fühlen. Es gibt sicherlich ganz viele Menschen, die da sehr aufopferungsvoll sich um Patienten kümmern, auch über ihre eigene Kraft hinaus. Also bitte nicht missverstehen, aber gleichwohl gibt es ja einige strukturelle Probleme, die man ja auch momentan in der Corona-Debatte sehen kann, oder?
Ja, erstens bist du jetzt offensichtlich Optimist, weil du glaubst doch, einen Verantwortlichen zu finden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ich möchte, dabei. Dass die sich bei meiner Mama entschuldigen, dass sie die Rechnung ändern und dass sie ihr einen Blumenstrauß schicken.
Mhm. Du kannst versichert sein, dass ich dir und der Mama gelegentlich Pralinenkästen und gute Wünsche schicke auf eurem langen Weg durch die Institution, bis ihr jemanden gefunden habt, an der das eine oder andere wenigstens in Erwägung zieht.
Ich werde berichten.
Ja, wir können darüber wahrscheinlich dann ein gemeinsames Buch schreiben danach, denn du weißt ja auch, dass ich, deswegen höre ich dir auch sehr aufmerksam zu. Ich kenne das ja auch aus persönlicher, ihr habt noch nicht so viel Erfahrung, oder? Hoffentlich, ihr beide mit zu Krankenhäusern, okay. Dann hoffe ich, dass die kommenden Erfahrungen alle viel, viel besser sind. Ich habe das euch mal erzählt, ne? Also ich war ja auch mal so ein bisschen krank, erinnerst dich vielleicht.
Ja.
Und wenn man dann da so gelähmt in so ein Krankenhaus fahren lässt und sagt, kann da mal einer was gucken? Und da steht dann so ein Arzt vor dir und sagt, frag dich ja, sind Sie irgendwo in psychiatrischer Behandlung? Während im Nebenzimmer noch irgendeine eine Schwester irgendwie quietscht und sagt, komm mal wieder rein, schick den mal weg. Und dann am Ende, ich bin in ein anderes Krankenhaus gefahren, die haben mich sofort in die Notaufnahme und so, damit ich nicht sterbe. Aber wenn man dann im Nachgang sagt, was war denn das für ein Arzt, der hatte ja auch gar kein Schild am Kittel. Ich glaube nicht, dass ich das jemals herausgefunden habe. Also das sind so, davon hätte ich dann noch einen ganzen Sack voll Anekdoten.
Ein Sack voller Einzelfälle.
Ja, wo man auch sagt, wer war denn eigentlich dieser Arzt, der jetzt gerade da die Patientin mal kurz irgendwie abgetastet hat und den kennt keiner in so Krankenhäusern. Das kommt ja auch häufiger mal vor. Ja, Zuständigkeiten und Verantwortung. Also ich wünsche euch da ganz, ganz viel Glück.
Also ich bin zuversichtlich.
Ja, ich auch.
Ich bin total zuversichtlich.
Und wenn ich den Blumenstrauß deiner Mutter schicke und drunter schreibe,
ja, du warst ja
Dr. House, Entschuldigung.
Was ich übrigens geil finde, ist, kennst du diese Entschuldigung ohne Entschuldigung, wenn man sagt, es tut mir total leid, dass du das so als schmerzhaft empfunden hast.
Mhm.
Dass man gewissermaßen sich dafür entschuldigt, wie jemand etwas empfindet, nicht für die Tat, die man begangen hat, die dazu führt, dass du die Scheiße fühlst, sondern diese Fehlempfindung.
Ja. Ja, ja. Du meinst also, tut mir leid, dass du dich beleidigt gefühlt hast durch mein du blödes Arschloch.
Tut mir nicht leid, dass ich dich beleidigt habe. Das finde ich in Ordnung, aber dass du dich so gefühlt hast.
Ja.
Da kann ich im Grunde nichts für, aber ich bin ja so generös und entschuldige mich trotzdem dafür.
Und dafür, obwohl du so eine Memme bist, entschuldige ich mich bei dir.
Mhm. Ich weiß nicht, das hat jetzt überhaupt keinen Zusammenhang, aber ich habe mit einem Freund gesprochen über die Nürnberger Prozesse, wo es ja darum ging, dass Akteure einer immer sehr unglücklichen deutschen Epoche gerichtlich Stellung nehmen mussten zu dem, was sie getan haben.
Mhm.
Hat jetzt mit überhaupt nichts zu tun. Also ich will jetzt auch keinen Zusammenhang herstellen zur Corona-Aufarbeitung oder so. Das liegt mir wirklich sehr, sehr fern.
Nürnberger Prozesse oder? Für die jüngeren Zuschauer hat nichts mit Lebkuchen zu tun. Das nichts mit Oblaten. Das war so in grauer Vorzeit, als wir noch klein waren, Matthias und ich.
Genau. Und ja, ein Freund von mir liest gerade die Protokolle und berichtet mir, dass die beteiligten Akteure, die dort angeklagt waren, eigentlich drei große Argumente angeführt haben, wenn es darum ging, sich vor Verantwortung zu drücken.
Mhm.
Und ich möchte die mal jetzt probeweise mit dir durchgehen und zu gucken, ob das auch Optionen sind, die einen aus der Verantwortlichkeit herausnehmen im Hinblick auf andere politische Geschehnisse.
Mhm.
Also das erste war, ist der unbelehrbare Typus, der sagt, es war alles richtig, ich würde es heute nochmal so machen.
Ja, bis heute ist nicht ausreichend klar, was wir für ein Glück hatten.
Genau. Der zweite Typus ist, wir wussten es ja nicht besser.
Mhm.
Also wir konnten das ja nicht wissen, also wenn wir das gewusst hätten. Also es ist ja tatsächlich so, dass viele der beteiligten Nazis ja im Grunde erst nach dem Krieg von den KZs erfahren haben und
alle,
die wurden ja weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit betrieben.
Ja, niemand wusste irgendwas davon. Ja,
wusste niemand was davon,
auch,
ne?
Auch die Betreiber nicht.
Selbst die Betreiber nicht, ja. Genau.
Und die dritte Gruppe ist?
Die dritte Gruppe ist die, die gesagt haben, ja, das war, sagen wir, es war jetzt moralisch nicht ganz einwandfrei, was wir getan haben, aber wir haben auf Befehl gehandelt. Und wenn ich es nicht getan hätte, hätte es jemand anders getan. Und Sie können sich ja nicht vorstellen, was es bedeutet hätte, wenn ich damals widersprochen hätte, wie groß das Risiko. Ich hatte ja auch Familie. Mhm.
Ja. Und was wir jetzt wissen, wie viele Prozent der Deutschen jetzt in der Corona-Zeit in eine dieser drei Gruppen fielen?
Ach, du bringst mich auf Ideen, ich habe da überhaupt keinen Zusammenhang gesehen. Also,
nennen Sie eine Zahl zwischen 96 und 100. Das war nicht deine Frage. Nee,
ich weiß nicht, ob diese Argumente, die haben so eine gewisse überzeitliche Wertigkeit zum sich aus der Affäre ziehen, oder?
Ja. Und das waren die drei Gruppen. Also es gab gar keinen, der gesagt hat, sich schuldig bekannt hat, oder doch?
Doch, Albert Speer tatsächlich hat offensichtlich was eingestanden. Aber die anderen haben sich mit diesen drei Argumenten relativ, ja, die Verantwortung vom Hals gehalten. Was nicht heißt, dass sie nicht sanktioniert wurden, aber sie werden das als ungerecht erlebt haben. Mhm. Weil sie das Problem hatten, war ja auch das Problem, dass der politische Wind sich ein wenig gedreht hat. In der Nachkriegszeit war man ja gegenüber den Ereignissen des Vorkriegs ein bisschen kritischer als während der Nazi-Periode selbst.
Ja, aber du willst schon darauf hinaus, weil du sagst, die ist ja kein Eingeständnis. Jetzt, wenn man bestraft wird dafür, dann sieht man ja nicht ein, dass man bestraft wird.
Genau.
Ne? Kann es sein, dass dein Bekannter keine große Hoffnung hat, dass wir mit der Corona-Aufarbeitung so richtig weiterkommen? Das scheine ich
zu sagen. Im Gegenteil, wir haben miteinander gewettet und er hat gesagt, dass die Staufer-Medaillenträgerin bis Ende 26 vor Gericht stehen wird. Oh. Und ich habe gesagt, ich freue mich über das Geld, was ich von dir kriege, wenn du verlierst, und ich bezahle gerne das Geld, wenn ich verliere. Ich wette dagegen, es wird nichts passieren.
Ja, ich beteilige mich an deinem Wettverlust, wenn du verlierst. Mhm. Aber der nicht namentlich zu nennende Bekannte und Freund sagt, er ist optimistisch, dass wir dann.
Er ist optimistisch.
Okay.
Und das würde ich jetzt, wenn ich darf, gerne noch mal ein bisschen in zwei Schlüsselfiguren des 20. Jahrhunderts einordnen, die für mich exemplarisch stehen für den Umgang mit Verantwortung. Es gibt zum einen Adolf Eichmann, du wirst ihn kennen als den Bürokraten des Holocaust, der ja ohne großartig Antisemit zu sein und ohne Hand an Menschen gelegt zu haben, ja durchaus einen logistischen Beitrag zum großen Menschheitsverbrechen des Holocaust geleistet hat. Mhm. Der auch gesagt hat, ich habe nur auf Befehle gehandelt und war ja nur Schreibtischtäter, diese berühmte Mittäterschaft im Hintergrund oder die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt das genannt hat. Da gibt es einen schönen Brief von Günther Anders an diesen Sohn von Adolf Eichmann, Klaus Eichmann, wo er sagt, sie können nichts für ihren Vater, aber wissen Sie was, ich bin ihr Bruder, wir sind alle Kinder des Eichmann-Zeitalters, weil wir durch das bloße Vollziehen von Taten Gefahr laufen, nicht nur Mitläufer, sondern Mittäter von großen Verbrechen zu werden, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere eigene Rolle zu reflektieren. Darauf gab es keine Antwort und es gab eine zweite Figur. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Claude Iserli, kennst du den?
Nee.
Das ist ein Hiroshima-Pilot, der ein Aufklärungsflugzeug geflogen hat vor dem Abwurf der Atombombe. Der hat also im Wetterflugzeug gesagt, so kommt hier, go ahead, das Wetter ist schön, die Bombe wird nicht nass, ihr könnt die Bombe schmeißen. Und der kam nach Hause und wurde als Held gefeiert und sagte, nee, eigentlich bin ich ja gar kein Held, ich bin ja verantwortlich für den Tod von vielen, vielen, vielen Menschen. Ich muss bestraft werden. Da haben sie gesagt, du bist irre, du kommst in die Klinik, und hat er Verbrechen begangen, hat kleine Tankstellenüberfälle begangen, hat ohne das Geld dann wirklich mitzunehmen, und sagt, ich brauche Strafe, weil ich bin schuldig. Und man hat ihn pathologisiert, man hat ihn aber nicht seine Schuld eingestanden. Und da gibt es einen schönen Briefwechsel von Günther Anders, eben auch mit diesem Claude Iserli, der sagt, gerade weil er sich auf alles hätte rausreden können, Befehlsempfänger, ich habe die Bombe nicht geworfen, ich wusste auch nicht, was passiert. Also man weiß ja nicht, wenn man so eine Atombombe wirft, dass das so Schaden anrichtet, konnte man ja auch nicht wissen, oder?
Ja.
Und es war ja vielleicht auch richtig, die Atombombe zu werfen, weil sie ja den Krieg beendet. Also der hätte diese drei Antwortoptionen auch gehabt, hat sich aber nicht darauf rausgeredet. Und da sagt der Günther Anders, du bist der lebendige Beweis dafür, dass das Gewissen des Menschen nicht tot ist und du übernimmst Verantwortung für etwas, wofür eigentlich jeder die Gelegenheit hätte, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Und insofern ist diese Figur Claude Iserli eine ganz imponierende Figur. Ich kann diesen Briefwechsel tatsächlich jedem nur zur Lektüre auch nahelegen. Und ich finde das, einerseits bedenklich im Hinblick auf die Kontinuität des Eichmann-Zeitalters, von der übrigens Günther Anders sagt, dass sie mit 1945 nicht beendet war, das Eichmann-Zeitalter, sondern dass es nur ein Prolog eines großen Eichmann-Zeitalters sei. Mhm. Und ich möchte jetzt keine Nazi-Vergleiche durchführen, aber man könnte sich tatsächlich fragen, wie unter solchen Bedingungen noch menschliches Leben möglich ist, wenn wir nicht wirklich auch für etwas Verantwortung übernehmen. Entschuldigung, jetzt habe ich ganz lange geredet, aber das lag mir am Herzen.
Rede bitte noch ein bisschen weiter. Was heißt denn das? Du hast ja diese beiden Figuren jetzt mir gezeigt und uns. Was heißt denn das für jetzt und für die Zukunft? Also ist das eine Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen oder verstehe ich dich falsch? Weil du würdest ja
nein, nehmen. Das ist eine Aufforderung dafür zu behaupten, wir konnten es nicht wissen, es war alles richtig und so. Ich habe nur auf Befehl. Nein, natürlich ist es eine Verantwortung. Das heißt, die Option der Verantwortung ist jedem und jederzeit möglich. Mhm. Und die Frage nach dem, ob wir als Menschen oder als Funktionäre unsere Zukunft bestreiten werden, wird genau an der Beantwortung dieser Verantwortungsfrage hängen. Menschen übernehmen Verantwortung, Maschinenteile funktionieren und
aber im Moment sind wir doch ein Stück weit, wie man so schön sagt, in der Politik, sind wir doch entfernt von dem Verantwortung übernehmen, oder? Also du kennst es bei mir, ich sage, diese Vollkasko-Gesellschaft, damit kommen wir ja nirgendwo hin, weil alle doch immer sagen, das ist ja, dafür kann ich nichts. Ich sehe da,
ja, klar.
Ich bin da ja.
Neue Folgenlosigkeit auch.
Ja,
ne?
Ich bin ja da zum Glück derjenige von uns beiden, der immer die schwarzen Aussichten hat. Also ich sehe es wie du, ja. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und sollte das.
Ja, und auch für das, was er tut und auch für die anderen.
Ja, ich meine, das wüssten so, früher gab es mal so ein Christentum, hieß das. Da stand ja auch was von Freiheit drin, das heißt aber ja auch, dass man Verantwortung hat. Also wenn man nicht vom irgendeinem irgendwo hingesetzt wird und da nicht weggehen darf und kann, sondern dass man für sein gutes und schlechtes Tun verantwortlich ist, das ist ja eine der wichtigsten Botschaften, glaube ich.
Darf ich mal drei Aspekte von Verantwortung noch nennen, in denen man scheitern kann? Mhm. Es gibt drei Dimensionen, die aufeinander aufbauen. Das erste ist das Wahrnehmen von etwas. Ist da überhaupt ein ethischer Konflikt? Mhm. Das zweite ist das Annehmen. Ja, ich bin gefragt. Und das dritte ist das Entsprechen, indem ich sozusagen diese Herausforderung, die Verantwortung an mich stellt, beantworte, indem ich etwas tue. Mhm. Und den meisten mangelt es schon an der Wahrnehmung, dass es überhaupt Probleme gab. Mhm. Und die großen Medien haben die Aufgabe, uns so zu sedieren und einzuschläfern, dass wir gar nicht mehr in das Blickfeld der Verantwortung geraten. Also diese ganze Corona-Zeit ist ja im Großen und Ganzen gut verlaufen, oder?
Ja, dank Lockdowns, Impfungen und
genau. Und der großen Solidarität der Menschen, bis auf wenige Ausnahmen, genau. Ja. Ja, also wahrnehmen, dann annehmen, ich bin verantwortlich. Mhm. Nicht so, da müsste mal jemand was gegen machen, sondern ich bin verantwortlich. Ich nehme das, was war, ich bin verantwortlich. Und dann nicht nur sagen, ja, ich war's, sondern ich tue was. Mhm. Ich entspreche dem, was jetzt an mich herangetragen wird oder was ich als Verantwortung wahrnehme. Und ich glaube, mit diesem Modell kann man genau beschreiben, warum wir Einzelne haben, denen das gelingt, aber warum es der Mehrheit halt auch erspart bleibt, sich für etwas verantwortlich zu fühlen oder Verantwortung zu übernehmen. Mhm.
Ja, und das wird jetzt erleichtert. Das schließt ein bisschen den Kreis zu der Erfahrung, die du mit deiner Mutter da geschildert hast gerade, dass du versuchst, jemanden zu finden, der zumindest Verantwortung übernehmen könnte.
Ja.
Wir sind ja dann so weit gekommen, dass man sagt, ne, also die Sachbearbeiterin, die sagt, mit ihnen unterhalte ich mich überhaupt nicht und auflegt, ich setze mich mit sowas nicht auseinander, die wird sich demnächst noch eine KI davor setzen, die dich dann auch zu ihr nicht mehr durchlässt. Also da ist doch noch ein bisschen Platz nach oben, sich aus der Verantwortung vollständig rauszustehlen und zu sagen, es hat mich nicht mal mehr erreicht, dass sie mich an meine Verantwortung erinnern wollten, Herr Borchardt.
Geil, dass du das mit der KI ansprichst, weil bisher war für mich der Prototyp einer Versicherungsanlage das Callcenter.
Ja.
Du hast alle Leute, die sagen, guten Tag, mein Name ist Barbara, was kann ich, Bärbelbars, was kann ich für Sie tun?
Ja.
Es beginnt also mit einem weitereröffnenden Verheißungsangebot, wo du denkst, du kannst alles machen. Mhm. Wobei letztendlich hat sie überhaupt keine Befugnisse, ist für nichts zuständig und wenn du nochmal anrufst, wirst du sie keinesfalls wieder erwischen. Das heißt, jedes Versprechen, das sie dir macht, wird von dem Nachfolger nicht erfüllt.
Richtig.
Und bisher haben ja die Unternehmen diese Callcenter so als menschliche Schutzschilder vor ihre Konzerninteressen geschnallt oder die Politik auch. Mhm. Und letztendlich Verantwortung auch in der Zermürbung des Auftragstellers, das war eine kafkaeske Erfahrung, mhm, zur Bewerkstelligung. Und das Ganze wird jetzt nochmal durch die KI nochmal optimiert. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
Genau. Also es wird immer noch auf Ebene 2 beim Callcenter die Option bleiben, wenn du jemanden zu lange nervst, irgendwie in Ungarn, der gerade beim Wickeln ist, also dem Mitarbeiter, dass er einfach auflegt. Das ist ja auch oft genug passiert, dir sicherlich auch. Aber jetzt haben wir noch eine Zusatzebene mit der KI, die dich schon wirksam verhindern wird. Aber in diesem Konstrukt ist doch überhaupt gar kein Verantwortungsbewusstsein mehr möglich.
Nö.
Weil doch jeder Einzelne da sagen kann, ja, das konnte ich ja nicht wissen.
Genau, das ist halt diese Technisierung des Daseins, dass wir wie in einer großen Maschine zusammengespannt sind, wo jeder sein kleines Rädchen dreht. Mhm. Und ob dieses Rädchen jetzt dazu führt, dass wir Millionen Menschen erschießen, vergasen oder mit den Segnungen eines modernen Impfstoffs vor Katastrophen retten, das ist völlig egal, das kriegt das Rädchen gar nicht mehr mit.
Aber willst du jetzt damit andeuten, dass wir irgendwie Verantwortung übernehmen sollten, was wir ja gelegentlich sogar machen, du und ich, oder ist das nicht die dümmste Strategie der Welt für die Zukunft?
Ja, also wer das dann macht, der ernährt ja nicht nur das Wohlgefallen seiner Mitmenschen. Also zum einen gibt er ja ein schlechtes Beispiel, wo die anderen sich dann mies fühlen und sagen, oh Gott, muss ich das jetzt auch machen?
Ja, das ist schon mal schlecht. Nervt die Leute nicht.
Hm.
So, und zweitens exponierst du dich damit auch noch, weil du ja möglicherweise mal an Stellen was sagst, wo du nichts sagen sollst. Könnte ja sein.
Ja, selbst wenn du nur für das war vielleicht der große Fehler, den sehr viele Menschen in der Corona-Zeit begangen haben, indem die Verantwortung übernommen haben. Die haben ja nicht ihre eigenen Interessen verwirklicht, die Freunde der Demokratie und Freiheitsbewegung, sondern die haben ja versucht, für das Gemeinwohl Verantwortung zu übernehmen.
Genau.
Und sind mit Recht auch abgestraft worden.
Ja, mit Recht weiß ich nicht, aber da waren wir ja noch jung und naiv in 2020, 2021. Aber jetzt haben wir ja die Erfahrungswerte selbst und auch wir haben ja auch von anderen gesehen, die dann von Stuttgarter Finanzämtern irgendwie freundlich behandelt werden oder von Ärztekammern oder Gerichten und so weiter. Also, dass man doch sagt, diejenigen, die meinten, Verantwortung übernehmen zu müssen, sind gewarnt, ne?
Ja.
Und weil du dafür plädierst. Ich fand das
ja
schön.
Ja, vielleicht ist es riskant. Vielleicht müsste man auch eine Warnung vorsprechen. Vielleicht ist es wirklich besser, sich möglichst wenig zu informieren, damit man sagen kann, man hat es nicht gewusst.
Ach, endlich. Endlich kommst du dahin, wo ich dich hinhaben wollte, den Erkenntnisprozess. Ja, hüte dich, deines
nur
eigenen
das tun,
Verstandes
was einem
zu
gesagt
bedienen.
Wird, wenn man sagen kann, ich habe auf Befehl gehört.
Ja.
Genau. Wage nicht, dich deines eigenen Verstandes ohne einen weiteren Befehl zu bedienen.
Richtig.
Ja.
Dann bist du schon mal ganz gut geschützt.
Ja, und auch keine Zweifel daran haben, dass das, was einem gesagt wird, richtig ist.
Ja.
Und auch daran festhalten, selbst wenn es offensichtlich nicht zum Erfolg führt.
Nein, und wenn es irgendwie verheerend ausgeht für irgendjemand, dann ist es ja zumindest nicht deine Verantwortung und deine Schuld.
Genau.
Hast du das Mindset so schön auf Deutsch beschrieben von fast allen um uns herum? Darum wir ja auch nicht
von
stören.
Von gelingenden Demokratien.
Ja, davon wir ja auch nicht stören in der Vorweihnachtszeit. So
nein.
Ist das
halt wieder. Aber es gibt ja so Störenfried. Du hast mir sehr erzählt, dass ein gewisser Schriftsteller Leon de Winter.
Ja, aber das ist ja
ganz anrüchige Dinge verbreitet, obwohl er
ja
eigentlich zu ganz anderen Berufen sein sollte als staatstragender Kulturleistender.
Na, das sind so erste kleine Brüche, wenn wir schon auch gerade mal über so langweilige Themen wie die Corona-Zeit und die Impfungen sprachen. Das Herr de Winter ist ja nicht direkt Herr Gottschalk und nicht so prominent, aber er ist als Geimpfter dann zumindest mal jetzt in der Welt hinter der Bezahlschranke aufgetreten mit einem Artikel und hat sich geäußert zu den zurückgehaltenen Daten in England, die ja einen Zusammenhang zwischen Impfung und Übersterblichkeit offenbar nahelegen. Auch damit wollen wir ja nicht stören, genau wie er und die
Welt.
Würde mich
ja schon interessieren, wie hat er sich dazu geäußert?
Na, ich fand es ganz erfrischend, dass er sich outet, so wie Scott Adams, der ja dran gestorben ist an der Impfung, vor seinem Tod noch gesagt hat, vielen Dank, dass ihr mich umgebracht habt, dass de Winter eben auch sagt, ich gehöre ja zu den Geschädigten Ich habe im guten Glauben an das, was ihr mir da erzählt habt, mich impfen lassen. Und jetzt haltet ihr in England und in Deutschland ja auch die Daten zurück, gebt die nicht frei mit der Begründung, das könnte die Bevölkerung beunruhigen und es könnte die Angehörigen der Verstorbenen bekümmern, was da drin steht. Hm. Also schon mit einer Quintessenz, die wir ja auch schon 2021, glaube ich, hatten, dass hier etwas im großen Stil vertuscht werden und verborgen wird, was gerade Menschen wie eben dem geimpften Herrn de Winter, aber er behauptet, er würde das gern wissen. Und die Angehörigen würden auch gern wissen, woran ihre Leute verstorben sind. Ich bin da nicht so sicher bei dieser Arbeitshypothese von ihm, aber ich verstehe ihn. Dass
aber ich kann ihn verstehen.
Ja, ich kann ihn auch verstehen. Ja, ich glaube, viele wollen das nicht. Er schreibt es
ja. Ja, es würde ja eine dieser drei Säulen funktionierender Demokratie. Es ist alles richtig, wir haben es nicht besser gewusst und wir haben auf Befehle gehandelt, wegkicken, weil wenn man es dann wüsste, kann man nicht mehr behaupten, man hätte es nicht gewusst. Und vielleicht war es auch falsch. Wenn das rauskäme, stell dir mal vor, dass das für die Bevölkerung bedeutet, wie viel Beunruhigung sich da breit machen würde.
Ja, deswegen zu deren Schutz macht ja eben dieses UK, ich habe vergessen, wie es heißt, UK Health Security Agency sagt dann klipp und klar, wir schützen unsere Bevölkerung, indem wir diese Informationen nicht herausgeben.
Hätten die nicht die Bevölkerung schützen sollen, indem sie die informationsenthaltenen Gefährdungen von der Bevölkerung fernhält?
Ja, aber jetzt im Nachhinein, Frage, wen schützen sie jetzt? Jetzt nicht die Medien, Bill Gates und noch jemand anderen?
Aber du hast gerade im Nebensatz was gesagt, was ich ja gar nicht glauben kann. Also, dass sowas in England passiert, die haben ja wirklich ein ganz schlimmes Gesundheitssystem, das kann ich mir ja vorstellen. Aber du sagst, das wäre ja auch in Deutschland der Fall. Kannst du das belegen?
Nee, ich kann das gar nicht belegen, weil...
Doch, der Herr Kuban.
Ja, der Herr Kuban und der Herr Retzner können das schon belegen mit einer Übersterblichkeit von 50.000, die wir eben nicht haben kommen sehen im Jahr. Das ist durchaus beträchtlich. Aber sie kriegen ja ihre dazugehörige Studie nirgendwo publiziert, obwohl sie methodisch sauber ist und obwohl Herr Kuban ja auch sehr deutlich darauf hinweist, dass er nicht Korrelation und Kausalität verwechselt, sondern dass er einfach möchte, dass wir weiter hineingucken in die Zahlen und Daten. Das ist wohl nicht erwünscht. Hm. Du, es ist so, wir sind doch beide sehr für Wahrheit, auch wenn es weh tut, glaube ich. Ich glaube, das verbindet uns. Und,
absolut.
Wir machen das seit Beginn dieser komischen Zeit und ich sehe dann Herrn den Erfinder des PCR-Tests, der zu 86% falsch positive Fälle oder Diagnosen, sind ja nicht mal Diagnosen, erzeugt, Herrn Drosten. Und seine ganzen Aussagen sitzen nur davor und sagen, ja super. Aber wenn es keinen interessiert, ja, also wenn wir die Medien als Brandmauer dazwischen haben, zwischen der Wahrheit und den unschuldigen Opfern da draußen, ja, dann wird das wohl nichts.
Brauchen wir eine Feuerleiter.
Ja, die stellen wir ja schon hin, aber wenn da keiner drüber will, dann nicht. Aber es passiert ja viel. Es ist ja auch, macht uns ja vielleicht auch optimistisch, was unsere Wette betrifft, dass wir verlieren gegen deinen Freund.
Du meinst, dass es möglicherweise doch juristische Konsequenzen gibt für
exponierte Akteure. Ja, ich will es dann auch mal nochmal hochhalten als Empfehlung. Wir wollen ja noch ein paar Bücher empfehlen. Ich würde dies ja tatsächlich allen sich nochmal
für den Schrank. Helmut Sterz, die Impfmafia, erschienen beim Rubicon Verlag, richtig?
Genau, das ist ja nun auch rauf und runter erzählt. Ich habe es dann auch artig gekauft und gelesen. Es ist, zumindest sollte man es im Schrank haben oder mal reingeblättert haben. Ich habe aufmerksam gelesen. Eine unglaubliche Geschichte und der Mann war ja nun als Chef-Toxikologe bei Pfizer und kann uns das alles gut erklären, was da alles so gefehlt hat an Daten bis heute. Also da ist noch ein bisschen Hoffnung, denke ich.
Beunruhigt mich jetzt so ein bisschen, muss ich ganz sagen. Ich als Bevölkerung.
Du als Bevölkerung, ja.
Ja, du bist ja beunruhigen solche Bücher. Also mir wäre wohler, wenn es sie nicht gäbe, aber...
Ja, deswegen bin ich ja auch mit Herrn Winter nicht sicher, ob die Bevölkerung das überhaupt wissen möchte. Man kann es ja eh nicht ändern, kann sein. Dann bleiben wir halt unter uns, Matthias.
Aber du hast noch andere schöne Bücher.
Ja, du aber auch. Hast du deins auch mitgebracht?
Ich habe eins mitgebracht, aber mach du doch erst.
Nee, ich will nur mal für den Weihnachtsgabentisch, ich will hier gar nicht so viele Bücher hochhalten. Das eine hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, das war das von Herrn Cipolla. Das gibt's auch auf Deutsch, da hat man mich gerade drauf hingewiesen. Basic Laws of Human Stupidity, also das verlinke ich dann nochmal. Gibt's auch auf Deutsch, muss ich nicht übersetzen. Sehr schön. Mhm. Und das würde ich irgendwie allen gerne ans Herz legen. Kannst du das lesen?
Chance für einen neuen Humanismus von Stefan Korinth und Paul Schreier. Mhm. Da steckt Multipolar.
Genau. Das ist, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan von dem bin, was Multipolar so macht. Und das eigentlich alles lese, was sie da in größeren Essays und Betrachtungen haben. Das gibt's
jetzt
nochmal.
Was die ja schaffen,
als Buch,
ist, dass sie die Sachlichkeit argumentativ und differenziert zur Geltung bringen, ohne ins Reißerische oder Skandalöse zu springen. Mhm. Die ganze Alarmrhetorik der alternativen Medien damit überflüssig machen und zugleich total alarmierende Dinge sachlich beschreiben, oder?
Ja.
Ist das nicht ein Leuchtturm der Aufklärung, dieses Portal Multipolar?
Ja. Ist es. Und jetzt auch liebe Grüße an Mann Paul, der in seiner ganzen wunderbaren Klugheit und Zurückhaltung großes Vorbild. Ich hoffe, wir schaffen es, uns dann gelegentlich zu sehen im Anfang des nächsten Jahres und auch darüber zu sprechen, weil die Chance für einen neuen Humanismus, da habe ich, glaube ich, als mit dieser Forderung nach Radikalhumanismus, da habe ich auch was dazu zu sagen.
Ich habe noch ein Buch, wenn ich kurz darf, André Leclos. Die Flieger,
ja.
Eine Sammlung mit wunderschönen Fotos und Zitaten von Menschen, jetzt habe ich das Mikrofon zugehalten, von Menschen aus verschiedenen politischen Konstellationen. Ich gucke mal, ob ich gerade was Witziges finde.
Wie heißt der? André Leclos, ist das ein Künstlername, oder?
Ich weiß es nicht, ich habe es geschenkt bekommen. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier Katrin Göring-Eckardt, Claudia Roth.
Oh, ach so, Aphorismen zur Lebensweisheit meinst du, ist das sowas?
Zum Beispiel Sophie Passmann. Geht man in Deutschland vor die Tür und denkt nicht überall Nazis, denkt man nicht gründlich genug, ist es vielleicht das Einzige, das unser Land eint, überall Nazis.
Mhm. Ja. Das sind aber so jetzt die Highlights der größten deutschen Denker aus den letzten paar
ganz
Jahren.
Ganz genau, oder? Ganz ach. Genau.
Sollte man dann aber nur Leuten schenken, die man nicht damit verärgert, oder?
Das ist, glaube ich, ein Insider-Ding.
Natürlich. Also nicht, dass man jetzt das Menschen schenkt, die nichts falsch gemacht haben.
Nein, oder die es nicht besser wussten.
Ja,
eben. Oder die nur auf Befehl gehandelt haben.
Oder die sollte man jetzt auslassen dabei. Also gibt sonst sicher Ärger. Unter dem Weihnachtsbaum. Ich glaube, unser Kriegsthema verschieben wir, ne? Jetzt aus der Vorweihnachtszeit, die Leute haben alles.
Stimmt,
schon.
Jetzt habe ich so lange über Verantwortung gesprochen.
Ja, nee, deswegen haben wir zumindest heute keine Verantwortung dafür, dass jemand was über den kommenden Krieg erfährt. Das ist doch schon mal was. Das machen wir auch nicht nächste Woche unterm Weihnachtsbaum. Da treffen wir uns ja, glaube ich, oder? Wann ist Weihnachten? Ich müsste mal auf eine, ja, ist ja noch 14 Tage hin, ne? Hilf mir mal ganz kurz, treffen wir uns.
Ich weiß auch nicht, ich weiß nur, dass wir nach Norwegen fahren.
Ja, wir fahren nach Norwegen, das steht ja sowieso fest. Aber jetzt ist doch, ja, ich glaube, am 4. Advent sind wir dann, ich weiß es nicht. Guckt auf die Baby-Talk-Seite oder im Telegram, wir kündigen das an. Aber das Weihnachten machen wir im kleinen Kreis und dann machen wir so um Silvester rum, sogar an Silvester, einen Ausblick aufs neue Jahr. Ne?
Ja, ein Jahresvorblick?
Ja. Ja,
du hast ja wieder deine Glaskugel betankt.
Mhm. Genau, mit glutenfreiem Super. Und du sagst dann wieder alles andere richtig voraus, wie jedes Jahr. Ja. Herrlich. Mhm. Gut. Also weg mit den Zetteln hier vom Krieg und auch. Hier steht noch, was will deine Krankheit dir sagen? Das können wir nächste Woche besprechen.
Wir können ja auch nach dem Abspann noch ein bisschen weitermachen.
Ja, das können wir auch. Aber dann mit einer ganz langen Pause, damit alle dann weggehen und wir uns privat unterhalten können.
Es geht ja keinem was an, wenn wir uns unterhalten.
Gut, wir sagen jetzt jedenfalls erstmal frohe Weihnachtszeit und wahrscheinlich machen wir jetzt auch gar nicht weiter, aber wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit und sehen uns vielleicht ja am 4. Advent oder Heiligabend nochmal wieder auf dem Freunde-Kanal.
Ganz bestimmt.
Ja, wir sowieso. Die anderen, wenn ihr Freunde seid, dann klingt euch da einfach ein. Ihr wisst ja, wie es geht. Matthias.
Okay, fällt mir schwer, mich von dir zu trennen.
Ich danke dir. Wir sehen uns doch wieder.
Ja.
Wir sprechen sowieso öfter miteinander, als die Leute denken. Also mindestens.
Weil in jedem Abschied steckt ein kleiner Tod.
Ja, ist das Hesse? In jedem Abschied wohnt ein kleiner Zauber.
In jedem Anfang wohnt ein kleiner Zauber. Inne. Das ist von mir.
Ja. Ja, das ist optimistisch. Gut. Wir sehen uns nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.